Erst kurze Zeit vorher hatte ich mich für ein Leben mit Jesus Christus entschieden. Nun war es mir ein Herzensanliegen, dass alle Menschen das mitbekommen, mit denen ich irgendwie zu tun habe. Ein Klassenkamerad in der Berufsschule sprach mich daraufhin auch an. Sag mal, du bist doch jetzt Christ, ne? Du hast doch da alle möglichen Raubkopien auf deinem Computer. Ja, es war in meinem Umkreis so, dass sich niemand von uns irgendein Computerprogramm, heute heißen die ja Apps, das hieß mal Programm früher, selbst gekauft hätte. Hat kein Mensch gemacht, den ich kenne. Die Originalpreise waren überhaupt nicht zu bezahlen. Das ist ja völlig in Ordnung, dass man das irgendwie sich einfach nur gegenseitig rüberschiebt. Word und so weiter, Windows und so, schon dass der Rechner überhaupt nur läuft. Alles mit geraubten Sachen. Nun kam das doch für mich sehr beunruhigend rüber, dass er sagte, sag mal, wenn du jetzt Christ bist, darfst du das doch eigentlich gar nicht mehr. Kam ins Grübeln. Da ich Kritik immer erstmal so annehmen möchte in ihrem Sachverhalt und das prüfe, musste ich zugeben, er hatte recht, auch wenn es unangenehm war. Allerdings, das jetzt auch so zu leben, würde weitreichende Konsequenzen haben. Denn wir haben ja nicht umsonst diese Dinger alle nur kopiert, diese Programme, die kosteten ja richtig Geld. Ich hätte nur, um Windows zu haben und Word, 1.100 D-Mark auf den Tisch blättern müssen. Das wusste ich zwar da noch nicht, wie viel das ist, aber ich wusste, das willst du nicht. Ich stellte an der Stelle aber noch etwas Zweites fest, das über meinen Umgang mit der Kritik hinausging. Man merkte bei manchen Menschen gar nicht viel davon, dass sie jemals darüber nachgedacht hätten, was es bedeuten würde, als Christ zu leben. Merkt man ja bei vielen gar nichts. Aber wie ein Christ zu leben hat, das wissen viele. Das ist schon interessant. So kommt es ja häufig dazu, dass Menschen, die den Namen Jesus Christus vielleicht in ihrem Leben noch nie ernsthaft über die Lippen bekommen haben, trotzdem Sätze sagen können wie, was? Der will Christ sein, wenn der so lebt? Oder wie kann ein Christ so leben? Meistens wird das ja zitiert, um sich aufzuregen. Vielleicht auch, um deutlich zu machen, dass alle Christen sowieso nur Heuchler sind, weil sie nicht leben, wie sie es eigentlich müssten. Das Verrückte bei dem Beispiel mit meinem Klassenkameraden, es kann ja sogar sein, dass diese Leute auch noch recht haben. Dann wird es richtig schlimm. Und dann stimmen sie auch noch in das ein, was ich ja selber in meinem Herzen oft zu hören bekomme. Was, du willst Christ sein? Wie kann ein Christ so leben? Diese Frage ist unser Thema heute. Nach den schönen Bildern, auf die wir ja nochmal zurückkommen. Ach, jetzt habe ich dieses Thema wieder, na gut, dahinter gesetzt. Okay, wie kann ein Christ so leben? Wir lesen den Text, der Predigt zugrunde liegt, aus dem Römerbrief, Kapitel 7, die Verse 14 bis 25. Denn wir wissen, dass das Gesetz, damit ist in diesem Fall das Gesetz Gottes, also die Gebote, im Besonderen die fünf Bücher Mose, gemeint, die Gott uns gegeben hat. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Wir klären das gleich noch. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. So tue ich das nicht mehr selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. so finde ich nun das Gesetz, also in diesem Fall die Gebote Gottes. Mir, der ich das Gute tun will, hängt das Böse an. Denn ich habe Freude an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Dank sei Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Verstand dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Wie kann ein Christ so leben? Das So ist ganz bewusst extra komplett groß geschrieben. Denn es wird im Laufe der Predigt unterschiedliche Inhalte bekommen. Wie kommt es, dass Christen leben, wie sie leben, auch wenn das ihrem Glauben widersprechen kann? Und wie können wir als Christen leben, wie es dem Christus entspricht, nachdem wir benannt sind? Diese beiden Fragen möchte ich gerne mit der Predigt beantworten. Und zwar in drei Teilen. Erstens, der Widerspruch in mir. Zweitens, die Befreiung in Christus. Drittens, der Kampf in meinem Leben. Der Widerspruch in mir. Bevor wir auf Erklärungen von Begriffen eingehen, müssen wir hier erstmal beachten, der Missionar Paulus, der Autor dieses Briefes ist, hat in der Ich-Form geschrieben. Das macht er jetzt nicht ständig. Man kann oft noch ein Wir hören. Ein Ich kommt, wenn dann, nur in biografischen Dingen vor. Warum schreibt er das in der Ich-Form hier? Ich vermute, um es kurz zu sagen, weil man diese Dinge nur persönlich verhandeln kann. Bei diesem Thema kann man schlecht über andere sprechen. Also man kann das, manche können es auch sehr gut. Aber es wäre gesund, wenn es einem im Halse stecken bleibt. Es geht hier nicht um einen unbeteiligten Bericht über irgendwen, der irgendwo, vielleicht zu irgendeiner Zeit mal irgendwie war. Es geht hier auch nicht darum, anderen mal einen auszuwischen. So, jetzt sage ich euch mal, wie das mit euch eigentlich ist. Es geht hier Paulus offensichtlich irgendwie um sich selbst. Und um jeden von uns persönlich. Nur so wird der Text gewinnbringend gehört, meiner Ansicht nach. Zweitens, gerade weil hier vom Ich die Rede ist, von wem spricht denn Paulus eigentlich? Darüber streiten sich jetzt seit Jahrhunderten die Ausleger. Schon interessant. Nicht alles, was dieser Text beschreibt, entspricht der Erfahrung eines Christen, denkt man jedenfalls zunächst. Dass es nie gelingen würde, etwas Gutes, was man will, zu tun, passt doch gar nicht zu einem Christen. Zu wem passt es überhaupt? Paulus soll deshalb hier von einem Nichtchristen sprechen, von einem Menschen, der noch nicht an Jesus glaubt. So naheliegend das auf den ersten Blick klingen mag, aber nicht jeder Mensch, der nicht an Jesus glaubt, kämpft so, wie Paulus es hier beschreibt. Ich weiß nicht mal, wie viele überhaupt. Manchen scheint es in ihrem Dasein fern von Gott doch recht gut zu gehen. Und ich habe es im Laufe meines Lebens aufgegeben, ihnen einreden zu wollen, dass es ihnen genau genommen ja eigentlich doch schlecht geht, wenn sie mal ehrlich sind. Was soll das? Und mit welchem Recht hätte ich das? Von Paulus selbst wird uns auch nicht beschrieben, dass er in der Zeit, als er Jesus noch nicht kannte und im jüdischen Glauben lebte, in so einem Kampf gelebt hat. Das hat ihn nicht bewegt. Im Gegenteil, er schreibt später darüber: Ich habe alle Gebote Gottes gehalten. Ich habe da untadelig drin gelebt, in dem, was wir geglaubt haben. Er ist nicht aufgrund eines Zwiespalts mit sich selber zu der Erkenntnis gekommen: Ich brauche ja vielleicht einen anderen, der mich rettet. Nein, überhaupt nicht. dass der hier Berichtende aber die Sehnsucht danach hat, das zu leben, was Gott ihm sagt, passt nicht zu einem Menschen, der nicht an Gott glaubt. Der hätte wohl diese Sehnsucht gar nicht. Vielleicht auch diesen Zwiespalt nicht. Und nun merkt man aber auf der anderen Seite, wenn man den Brief an die Christen in Rom liest und andere Texte von Paulus, dass er gar nicht davon ausgeht, dass ein Christ nie über den Status dieses Elends hinauskommen kann und immer nur im Widerspruch mit sich selbst leben muss. Davon geht er auch nicht aus. Deshalb gehe ich davon aus, dass er, als Paulus hier einen Menschen beschreibt, wie er an sich ist, wie er selbst ist an sich. Nun ist hier eben, und das hat Paulus ja auch so erlebt, einbezogen, dass er irgendwie mit Gottes Wort in Kontakt kommt. Das muss gar nicht sein. Ein Mensch ist trotzdem so, es wird nur nicht deutlich. Das ist so, wenn Paulus hier mit dem Gesetz Gottes das beschreibt, im Römerbrief Kapitel 7, ja noch ausführlicher in dem, was davor steht. Da hat jemand so einen gebrannten Kalk in der Tasche und weiß das gar nicht mehr, weil er den vor 2 Wochen da reingesteckt hat. In der Hosentasche vielleicht. 2 Jungs sind da mal dann an einen See gegangen. Einer hatte sowas in seiner Tasche. Da gehen die da ins Wasser, weil die irgendwas wollen. Plötzlich schreit der Junge, es brennt, es brennt. Was ist denn mit dir los? Du stehst im Wasser, aber in meiner Hose brennt's. Wo kein Wasser war, hat er auch nicht gemerkt, dass da was in der Tasche ist. Aber als das Wasser darauf kommt, fängt das furchtbar an zu brennen. So ist das, wenn Gottes Wort an uns herankommt. Man muss sich vorher überhaupt nicht vorkommen, als würde irgendwas nicht stimmen. Aber dann ist es soweit. Und nun beschreibt Paulus hier fleischlich und Fleisch. Also gebraucht er hier die Worte. Fleisch ist zunächst das, wir Menschen haben Fleisch, Fische haben Fleisch, Vögel haben Fleisch, Tiere und so weiter, ist zunächst das Geschaffene. Aber beim Menschen hat das immer damit zu tun, dass der von Gott geschaffene Mensch sich aber von seinem liebenden Schöpfer gelöst hat und ihm misstraut. Und deswegen ist das Fleisch hier das Bauen auf die eigenen Möglichkeiten. Der Mensch will es selbst geschafft haben, das Leben. Auch in diesem Fall, dass man so lebt, wie Gott es will. Ein Mensch verlässt sich auf seine Fähigkeiten. Das ist das, was Paulus hier fleischlich nennt. Und nun wird hier auch der Begriff Sünde eingeführt von Paulus. Er wird ja nicht hier erst eingeführt, aber er wird da eingebaut in dieses Dasein. Denn die Sünde ist dieses Misstrauen gegen Gott, das in uns bohrt. Und Paulus sagt jetzt, ich bin in mir total widersprüchlich, weil in mir etwas wohnt. Da wohnt etwas, Vers 17. Und das sagt er jetzt nicht als Ausrede, so nach dem Motto, ich habe dir gerade keine runtergehauen, das war die Sünde in mir. Tut mir leid. Oder vielleicht muss mir gar nicht leid tun, sogar. Ja, man kann sich ja immer wieder rausreden, ach, ich kann nicht anders und so weiter. Paulus schildert das mit einem großen Schmerz. Da ist etwas in mir, was da nicht hingehört, was alles kaputt macht. Aber das ist leider in mir. Und deshalb kommt es dazu. Und jetzt muss man auch ganz genau erstmal hingucken. Es kommt dazu, nicht, dass ich das Gute gar nicht will, was uns ja auch oft genug begegnet. Und da wollen wir das Gute gar nicht. Das ist ja noch verrückter. Sondern ich will das Gute, aber ich tue was anderes. Schizophren, würde man sagen. Genau, sagt Paulus. Genau so würde ich es auch ausdrücken. Ohne einen Krankheitsbegriff zu nehmen, den er vielleicht auch damals noch gar nicht gekannt hat. Ich wollte viel schaffen, aber meine Trägheit war stärker. Vielleicht. Ich wollte ruhig und beherrscht sein, aber mein Jähzorn ist wieder mit mir durchgegangen. Wird aber schon dann deutlich, wer wen reitet. Ich wollte verzichten, weil ich frei bin, aber mein Begehren war stärker. Das geht ja noch. Es ist auch Folgendes zu beobachten. Ich wollte meinen Mitmenschen etwas zuliebe tun und merke dann hinterher, dass ich mir selbst Beifall klatsche und es eigentlich vielleicht sogar noch mehr für mich getan habe als für den anderen. Ich wollte uneigennützig sein und dem anderen den Vorteil lassen, aber als es darauf ankam, habe ich doch wieder nur um mich gekämpft. Das geht noch tiefer. Tja, dieses Ich will es selbst geschafft haben, unabhängig von Gott, was die Paulus die Sünde nennt, dieses fleischlich Sein, das kann sich ja auch ganz christlich tarnen. Ja, man betont hier und da, wie wichtig Gottes Gebote sind. Wir strengen uns auch kräftig an, sie einzuhalten. Aber wir tun es vielleicht auch nur, damit Gott irgendwann sagen muss, Mensch, du hast alles geschafft. Das ist ja noch schlimmer, als wenn ich feststelle, ich kann es nicht. Und vielleicht kommen wir sogar zu der ehrlichen Einsicht, ich schaff's nicht so ganz, aber dann kriegen wir es tatsächlich hin als Menschen, das nicht so wichtig zu nehmen, was uns misslingt, aber das, was anderen misslingt, immer ganz groß rauszubringen. Darauf kommt es besonders an. Das sind immer die Dinge, die uns gelingen. Nie etwas, was wir nicht schaffen. Ja, wenn die anderen hingucken jedenfalls, soll es doch wenigstens so aussehen, als ob alles in Ordnung ist. Es gibt also eine Kraft in uns, die uns bewegt, Gottes Gebote zu halten oder nicht zu halten. Aber selbst wenn wir sie halten, hat es vielleicht gar nichts mit Gott zu tun. Sondern damit, dass wir gerne allen, einschließlich Gott, beweisen wollen, dass wir es hinkriegen. Manchen fällt es auf, dass es ihnen nicht gelingt. Denn jeden Menschen zu lieben, wie Jesus es tut, ist ganz schön schwer. Schwer jetzt nicht etwa, weil es nicht richtig wäre und weil es nicht an sich gehen würde, sondern schwer, weil wir so viel mit uns selber beschäftigt sind und vielleicht auch so wenig Ahnung davon haben, was Liebe überhaupt heißt. Und es dann eben nicht hinkriegen. Wir lieben nun mal nicht jeden Menschen. Denn wir sind ja auch nicht Gott, wir tun ja nur so. Irgendwann kommt es raus. Aber das soll keiner merken. Könnte es sein, dass wir vielleicht auch deshalb keine ganz engen Freunde haben, damit nur keiner merkt, wie wir wirklich sind? Dass bloß keiner zu nah in unser Leben reinguckt. Das muss nicht sein, es könnte aber auch daran liegen. Paulus sagt, das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will. Wie kann ein Christ so leben? Also, wie kann man das machen und wie kann man das aushalten? Ist ja noch viel schlimmer, als ich normalerweise zugebe. Ich muss immer was anderes als gut ist. Ich bin gar nicht mehr Herr in meinem Haus. Wie ich mein Leben gestalte, entscheide offensichtlich gar nicht nur ich. Auch wenn ich die Entscheidungen treffe. Und wie gesagt, es ist hier alles kein Anlass, sich rauszureden. Natürlich sind wir dafür verantwortlich, was in uns tobt. Das merken wir ja auch, wenn wir kritisiert werden. Ja, wenn Menschen uns kritisieren, dann merken wir an dem Umgang damit, worauf es uns eigentlich ankommt. soll möglichst bloß alles in Ordnung sein oder es wenigstens keiner merken? Oder sind wir dafür offen? Die Leute müssen ja nicht recht haben, meinen Zorn bekommen sie in jedem Fall zu spüren, vielleicht. Schlimmer wird es ja noch, wenn die Worte, die Gott uns gegeben hat, mich kritisieren. Die Menschen können sich ja noch irren. Wenn ich sage, und so beschreibt Paulus das ja, das Gute, das ich will, tue ich nicht, dann macht er damit deutlich, das, was Gott mir sagt, ist gut. Das Problem bin ich und nicht das, was Gott mir sagt. Eine entscheidende Erkenntnis, ihr Lieben, um damit umzugehen. Durch die guten Worte Gottes, schreibt Paulus so weiter, werde ich vernichtet. Es wird immer deutlich, dass mit mir was nicht stimmt. Ja, so finde ich das Gesetz. Mir, der ich das Gute tun will, hängt das Böse an. Eigentlich würde ich es ja so gerne. Aber es geht nicht. Viele Menschen sind ausgewichen, haben aufgrund des Widerspruchs in ihrem Glauben, in ihrem Leben, in ihrem Herzen auch den Glauben dann aufgegeben. Weil es irgendwie nicht klappt. Dabei schreibt Paulus längst davon, dass es nicht klappt. Dass Christsein nichts ist, was funktioniert. Und wo man aufgeben müsste, wenn es nicht funktioniert. Sind in der Verzweiflung hängen geblieben. Ich elender Mensch. Aber so eine Ablehnung der eigenen Person hält man ja gar nicht lange durch. Da liegt es nahe, auf Distanz zu gehen zu Gott. Und ihn sich lieber vom Leibe zu halten. Lieber so zu tun, als wäre er nicht da. Wenn er doch ständig von mir fordert, anders zu sein, als ich bin. Das Ich, wie Paulus hier schreibt, hält das Urteil aber durch. Ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern. Jetzt geht es eben nicht um das Gesetz Gottes. Das ist mit diesem Text nicht so einfach. Der gleich folgende im Kapitel 8, also den nehmen wir nicht durch, aber der hat nochmal wieder einen anderen Begriff für Gesetze, schon spannend. Ich sehe ein anderes Gesetz, also eine Gesetzmäßigkeit. Ja, ich habe hier so als Uhr mein Telefon. Wenn ich das jetzt loslasse, fällt das runter. Es ist nicht zu ändern. Klappt auch. Das ist das Gesetz in diesem Fall. Es ist ein anderes Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit, eine Zwangsläufigkeit. Das hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, also in dem, was die Sünde zwangsläufig mit sich bringt. Dieses Misstrauen gegen Gott. Das bringt es mit sich, dass ich nicht kann, nicht nur wie ich sollte, sondern auch wie ich so gerne wollte. Ich, elender Mensch. Wer wird mich erlösen? Die Antwort, für die er eigentlich genau genommen den ganzen Römerbrief braucht, der gute Autor hier, Paulus, wird nun kurz zusammengefasst in 8 Worten am Anfang des nächsten Satzes. Die Befreiung in Christus. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Man muss hier nicht auf Anhieb gedanklich mitkommen. Es ist weder zwingend erforderlich noch irgendwie immer erwartet. Der Mensch ist voller Widersprüche. Er ist kaputt. Das hat Paulus nun festgestellt. An sich selbst. Wie kann ein Mensch, wie kann ein Christ so leben? Vielleicht hast du Dinge an dir, die du nicht aushältst. Die auch andere nicht aushalten. Vielleicht kennst du Menschen, die du nicht aushältst, weil sie Dinge an sich haben. Vielleicht hast du Dinge an dir, die dich ekeln. Damit meinen wir diese Abscheu, diese Ablehnung von etwas. Und Paulus bringt hier Jesus Christus ein, nicht weil es völlig neu wäre, er hat ja vorher schon verhandelt, er geht dann auch weiter. Er bringt das aber ein, um hier etwas deutlich zu machen. Er bringt Jesus Christus ein und nimmt darauf wieder Bezug, dass Gott einen ganz anderen Weg gegangen ist, als wir es tun würden mit so einem Menschen. Dieser Mensch, von dem Paulus geschrieben hat, und dies Ich ist meiner Ansicht nach ernst gemeint, passt nicht zu Gott. Da kann es bei Gott keinen Raum geben. So darf man nicht sein, so kann man nicht sein, so soll man nicht sein. Und Paulus würde sagen, so will ich auch nicht sein. Und Gott hat diesen Menschen auch total abgelehnt, wie es sich gehört. Als heiliger Gott hat sowas selbstverständlich bei ihm keinen Platz. Deswegen wird der Mensch rausgeworfen aus der Wohnung. Ja, wir kennen das aus Beziehungen. Wenn du das jetzt noch dreimal machst, manchmal auch einmal, dann gehe ich oder du gehst, du fliegst raus. Gott hat den Menschen rausgeworfen. In seinem Sohn. Den hat er ans Kreuz nageln lassen und er hat ihn verlassen. Jesus Christus ist an unsere Stelle getreten, weil wir nicht auszuhalten sind. Das, was dich an dir ekelt, was du nicht mehr ertragen kannst, was andere vielleicht auch berechtigterweise nicht mehr aushalten an dir, das ist ausgehalten. Am Kreuz, als Jesus stirbt, wird das alles versöhnt. Den ganzen Ekel der Menschheit, die ganze Ablehnung gegen dieses Misstrauen Gott gegenüber, gegen diese Sünde, hält Jesus am Kreuz aus. Den ganzen Zorn, damit ist diese Ablehnung gemeint, den ganzen Zorn Gottes hält Jesus Christus am Kreuz aus und schreit dabei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Unsere Versuche, Gott nahe zu kommen, sind gescheitert. Hoffentlich versuchen wir nicht länger so zu tun, als seien wir Gott. Weder Gott gegenüber noch anderen Menschen gegenüber. Wir können gerne damit aufhören. Das macht das Leben viel freier. Vielleicht findet man sogar Raum zu leben. Im Kreuz kommt die Kraft Gottes uns nahe, nicht vor allem durch Wunder. Und wenn wir die Kraft Gottes ohne dieses Urteil am Kreuz haben wollen, dann müssen wir zur Runde gehen. Denn ohne, dass Jesus für uns stirbt, muss der heilige Gott uns tatsächlich beiseite schieben. Und wenn wir Dinge an anderen Menschen nicht aushalten, ist das auch ein Zeichen dafür, dass wir uns selber nicht aushalten, ihr Lieben. Das macht Paulus im Römerbrief auch deutlich. Du siehst an anderen diese Dinge nur, weil du selber das an dir hast. Diese Sünde, dieses Ekelhafte. Und wenn ich mit jemandem nicht versöhnt bin, dann bin ich nicht versöhnt. Dann stelle ich die Versöhnung in Frage. Im Kreuz ist das alles getragen. Wir stehen und leben immer erst mit Jesus Christus und dann erst miteinander. Oft verdrehen wir die Reihenfolge und dann schiebt sich etwas dazwischen. Im Kreuz können wir beten, unser Vater. Durch das Kreuz nimmt Gott uns als seine Kinder an. Durch das Kreuz nimmt Gott dich in sich auf und verschweißt sich mit dir, obwohl du dieser widersprüchliche Mensch bist. In Christus bist du geliebt, so wie du bist. Und nun geht's los, der Kampf in meinem Leben. Jetzt muss man diesen ganzen Vers mal in den Blick nehmen, denn er ist doch sehr seltsam in Bezug auf den ganzen Text. Ich habe von Leuten gelesen, die sagen, dieser Satz, so diene ich nun mit dem Verstand. Gemüt stand da in der alten Luther-Übersetzung. Verstand, Gesinnung, Sinn heißt es im Griechischen. Also es ist mehr als nur das Denken. Ja, so diene ich nun mit dem Verstand dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Der müsste eigentlich vor diesem Satz, weil das doch am Ende stehen muss. Ich behaupte, nein. Ich meine, dass Paulus da nichts vertauscht hat und dass man das auch nicht irgendwie falsch rum irgendwie da nachher gesetzt hat oder so. Geht auch gar nicht in den Texten. Sondern jetzt kommt das Gelebte. Sofern wir mit Jesus rechnen, kommt etwas Neues in unser Leben. Dieses von Gott umfassend geliebt sein, auch in meiner Widersprüchlichkeit, sorgt dafür, dass sich etwas löst. Gottes Liebe ist völlig voraussetzungslos. Du musst nichts mitbringen, nichts an dir haben, was sich irgendwie anbieten würde. Das müssen wir festhalten, weil wir sonst alles verlieren. Das ist entscheidend. Das ist auch das, wonach sich meiner Ansicht nach alle Menschen letztlich sehnen. Kommen wir doch gerne so mit Menschen ins Gespräch, dass die Sehnsüchte deutlich werden. Ich behaupte, dann wird irgendwann auch der Raum dafür sein, mal von Jesus zu reden und dem, was Gott uns in ihm entgegenbringt. Ja, die Liebe Gottes ist völlig voraussetzungslos. Sie ist aber ungemein folgenreich. Sie verändert uns. Ja, jetzt entdecke ich, es ist ja auch was anderes möglich. Es ist ja gut, was Gott mir sagt. Es ist ja gut. Es ist auch für mich gut. Im Moment scheint es so, als ginge es nicht. Das scheint es übrigens meistens. Also immer dann, wenn wir Gottes Gebote brauchen, sieht es so aus, als ob es nicht geht. Sonst bräuchten wir Gottes Gebote ja nicht, wenn es sowieso automatisch laufen würde. Und jetzt können wir auch das erfahren, das erleben, dass wir uns sagen können, Gott, ich vertraue dir, auch wenn es sich für mich ganz blöd anfühlt jetzt und es schlecht aussieht. Ich vertraue dir, dass du recht hast. Und mache das jetzt einfach so. Das geht, ihr Lieben. Ich sage das immer mal wieder. Wir haben keine Ausrede, so zu tun, als könnten wir das Gute nicht leben. Es gibt keine Ausrede dafür. Es gibt aber offensichtlich auch für Paulus die Möglichkeit, dass wir es trotzdem anders machen. Das bezieht er mit ein, deswegen halte ich diesen Text für ungemein wertvoll, für den Umgang mit sich selbst und mit anderen Menschen. Ja, man könnte sich ja fragen, was soll der Text überhaupt? In Römer 7 handelt Paulus eigentlich, dass die Gebote Gottes nicht dazu da sind, dass man mit Gott in Ordnung kommt. Ja, das hätte man ja auch in einem Satz sagen können. Nein, nein. Sondern nimmt diese ganze Widersprüchlichkeit auf, dass man es immer wieder probiert und dass es immer wieder so an einen herankommt. Und dass wir uns als Menschen immer, wenn wir den Eindruck haben, ach, jetzt bist du wieder nicht so, wie du sein solltest, immer runterfallen und denken, jetzt ist wieder alles vorbei. Nein. Aber es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst, wenn du mit Jesus rechnest, dem Gesetz Gottes folgen, oder du kannst, wenn du auf deine Möglichkeiten wieder baust, und Jesus wieder nur als Nebensache betrachtest. Und als einen, der auch da ist und der auch was sagt, aber der leider mit meinem jetzigen Empfinden und Fühlen und Tun und Handeln gerade nichts zu tun hat, kannst du genau wieder das andere machen. Das geht. Dass Paulus das hier so einbezieht und erst dann Römer 8 Vers 1 kommt, so gibt es nun kein Verdammungsurteil für die, die in Jesus Christus sind. Das sagt, dass auch das ausgehalten ist am Kreuz. Meiner Ansicht nach. Das ist meine Auslegung. Vielleicht ahnt ihr jetzt, man kann sich hier streiten. Ich behaupte, hier ist im Wesentlichen lutherische Theologie zu finden, mit der ich leben kann, mit anderen Theologien kann ich nicht leben, weil ich dafür zu schlecht bin, als Mensch. Ja, aber jetzt ist ja die Frage, was will ich denn nun? Und jetzt geht's darum, der Kampf in meinem Leben, wie ernährst du dich eigentlich täglich? Wir werden immer davon geprägt, worauf wir die Aufmerksamkeit richten. Welchen Platz hat die Liebe Gottes eigentlich in unserem Leben und dass sie uns zugesprochen wird? Und dass so ein Mensch, wie Paulus ihn schildert, das immer wieder nötig hat, weil er an sich verzweifeln kann oder an anderen. Jetzt den Raum nehmen, dass Gottes Wort auch auf mich Einfluss nehmen kann, weil dadurch, wie Luther gesagt hat, sein Geist ja zu mir kommt. Wisst ihr, die Herausforderung, der Kampf in unserem Leben sind nicht die Aufgaben, die wir jeden Tag zu bewältigen haben. Jesus hat gesagt, ging es zwar nicht um Aufgaben, aber ich behaupte, das ist gleichbedeutend, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles zufallen. Sondern die Herausforderung, der Kampf an jedem Tag in unserem Leben ist, Gott vertrauen zu lernen. Das meinte Paulus, als er mal vom guten Kampf des Glaubens geschrieben hat. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, nicht kämpfe den Kampf gegen die Sünde. Hat er nicht gesagt. Sondern kämpfe den guten Kampf des Glaubens, des Vertrauens auf Gott. Dann ist ein anderer Weg offen. Mein Klassenkamerad hatte ja nun empfundenermaßen dummerweise recht. Und an der Stelle habe ich, das ist ja ein ganz banales Beispiel, das ist auch schon lange her, aber habe ich etwas für mein Leben gelernt. Ich falle zwar immer wieder drauf rein, aber ich erinnere mich immer wieder daran, dass ich es gelernt habe und seitdem bei vielen Gelegenheiten. Interessanterweise habe ich mich dann erkundigt danach, was diese Programme Windows und Word kosten im Geschäft bei Lenz in Lübeck. 1.100 D-Mark. Interessanterweise hatte ich gerade 1.100 D-Mark auf meinem Konto als Auszubildender gespart. Und dann war die Frage, das hattest du doch für was anderes gedacht. Ja, so ist es doch. Eigentlich willst du was anderes, du kannst dir nicht ausstehen. Und Gott sagt, vertrau mir. Mach es doch einfach. Dann habe ich das Geld ausgegeben und mir die Programme gekauft. Ich wüsste nicht mehr, dass mir das Geld je gefehlt hätte. Es geht ja hier um viel tiefere Dinge, aber ich habe extra so ein banales Beispiel gewählt. Da ist es mal so schön einfach anschaulich, aber es geht auch oft darum, dass wir Angst haben, selber nicht genug zu haben und nicht genug geliebt zu werden. Darum kämpfen wir doch täglich. Und jetzt sagt Gott, vertrau mir doch. Dann machst du die Erfahrung. Glaub's mir doch einfach. Dann kommt auch irgendwann das Gefühl nach. Und das ist der Kampf in meinem Leben. Vielleicht kannst du dich finden. Dann lade ich dich herzlich ein, das zu glauben, Gottes Liebe in Christus zu glauben, auch wenn mir das, was er mir sagt, unmöglich erscheint. Und Gottes Liebe in Christus zu glauben, auch wenn es völlig unmöglich erscheint, dass er mich liebt. Wie kann ein Christ so leben? In Christus bist du in deiner Widersprüchlichkeit erlöst. In deiner Widersprüchlichkeit. In Christus bist du aus deiner Widersprüchlichkeit erlöst. Und ich freue mich jetzt schon auf den Tag, es wird aber kein Tag mehr sein, wo wir in Gottes unmittelbarer Nähe sind und dann ist dieser Widerspruch weg. Da kann man sich jetzt schon drauf freuen. Hilft ungemein im Umgang mit diesem Widerspruch. Als Christ lebe ich nicht mehr, was ich soll, sondern was ich glaube. Amen dazu.